Ich möchte gerne mit euch heute Morgen über eine wichtige Sache sprechen, die mir total auf dem Herzen liegt. Bevor es aber soweit ist, möchte ich noch mal ganz kurz auch die prophetischen Worte, die wir heute Morgen hier schon gehört haben, noch mal aufgreifen. Das, was wir von hier vorne gehört haben, was Lisa weitergegeben hat, was dann noch mal auch als Bestätigung kam, was dann auch die Anna-Karina auch weitergegeben hat, Anna-Karina Röhrmann. Das geht genau in die gleiche Richtung wie meine Botschaft heute Morgen. Und ich finde das immer so mehr als interessant. Es ist geistlich interessant zu sehen, wie der Heilige Geist das orchestriert und das zusammenführt, worüber er sprechen möchte. Und was das für mich auch nochmal mehr zeigt auch ist, dass der Heilige Geist einen Fokus hat auf euch und auf uns hier heute Morgen. Und dass er sieht, worum es geht. Und für mich ist das einfach eine große Bestätigung. Wir hatten ja das prophetische Wort mit der Krone, dass Jesus hier ist und uns krönen will, dass er eine Krone auf unser Haupt setzen will, einen Siegeskranz, ein Diadem, dass er uns krönen will mit Gnade und Barmherzigkeit. Und es einige von uns, die wir hier sind, sagen, nee, nicht für mich, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht, weil du denkst, du bist nicht gut genug oder vielleicht, weil du glaubst, dass du zu viel gesündigt hast oder weil du glaubst, dass du nicht wert bist, die Krone von Jesus zu empfangen. Aus welchen Gründen auch immer. Oder vielleicht, weil du denkst, du brauchst es nicht, weil du schon gut genug alleine bist oder whatever. Keine Ahnung warum. Aber so dieses prophetische Wort, was hier reinkam, das ging genau in die gleiche Richtung. Und dann auch mit dem anderen Wort, mit den Mauern, dass wenn wir beten, Heiliger Geist, komm und berühre uns, Heiliger Geist, verändere uns, dass wir das quasi, dass wir das zwar singen können und dass wir das auch meinen können, dass wir das auch beten können aus tiefstem Herzen, aber wenn da eine Mauer ist, die unser Herz abschirmt, die unseren Geist abschirmt, die unser Leben abschirmt vom Heiligen Geist, wo er erst durchbrechen muss, dann ist das auch eine Realität. Und ich glaube, dass einige heute Morgen hier sind, einige von uns, für dich ist das noch gar nicht so mit der Krone und für dich ist das auch noch gar nicht so, dass der Heilige Geist dein Leben voll in Beschlag genommen hat. Und darüber will ich gerne heute Morgen sprechen. Ja, in der Vorstellung hier von Robin kam das schon kurz durch. Ich bin von Beruf Missionar. Das kommt immer ein bisschen komisch, wenn man das in Deutschland sagt. Also wenn ich gefragt werde, und was machen Sie so beruflich? Ja, ich bin Missionar. Ja, wo denn? Ja, in Deutschland. Okay. Und für viele Leute ist das überhaupt nicht klar, dass Deutschland ein absolutes Missionsfeld ist und ein Missionsland ist. Und dass auch unsere Nation und die vielen anderen Nationen, die mittlerweile hier bei uns leben, dass das genauso die Nationen sind wie die Enden der Erde. Und wenn wir hier in Deutschland das Evangelium verkünden, dann ist das für mich, für mein Empfinden, ist das genau dasselbe, wie wenn wir das irgendwo am Ende der Erde tun. Jesus hat das auch gesagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, wo er gesagt hat, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen, ihr werdet die Kraft Gottes empfangen, der Heilige Geist, die Kraft Gottes wird auf euch kommen und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Ihr werdet meine Verkündiger sein. In Jerusalem und auch in ganz Judäa und Samaria und gleichzeitig und auch an den Enden der Erde. Und für mich ist dieses sowohl als auch, dass wir sowohl in unserer eigenen Stadt und in unserem eigenen Umfeld und auch an den Enden der Erde und wenn möglich gleichzeitig das Evangelium verkünden, das ist für mich ein ganz, ganz großer Wert und auch eine große Offenbarung. Das ist das, was der Herr mit seiner Gemeinde in dieser Zeit tun will. Ich freue mich auch darüber, dass hier im christlichen Zentrum, dass das kein Affront ist, sondern dass ihr da auch schon auf dem Weg seid und denkt, ja, gut, das kann so sein, das ist wahrscheinlich richtig. Aber vor einigen Jahren noch war das ein großer Affront zu sagen, dass der Missionsdienst sowohl unsere eigene Stadt und unser eigenes Land beinhaltet, wie auch die Enden der Erde und zwar gleichzeitig, weil sich das niemand vorstellen konnte. Und wir hatten ja auch noch ein Wort hier heute Morgen, auch ein prophetisches, was kam dann, sage das nicht, dass das unmöglich ist, sondern alle Dinge sind möglich, dem der glaubt. Ja. Genau, ich bin Missionar von Beruf, meine Frau und ich, wir sind seit 13 Jahren mittlerweile verheiratet, 13,5 Jahren jetzt schon und wir leben unser ganzes Leben schon hier in Bielefeld, wir haben eine Vision für unsere Stadt, wir wollen, dass die Menschen in dieser Stadt Jesus kennenlernen und wir wohnen in einem großen Gemeinschaftshaus, das ist das JMG-Haus, das Haus der Jugendmissionsgemeinschaft, der Dienst, den wir hier vorstehen. Zusammen wohnen wir dort mit einigen Mitarbeitern, wir haben jeden Morgen Gebet im Haus, das ist im Prinzip wie ein kleines Kloster, wo wir dort leben. Es fühlt sich auch so an für den Schornsteinfeger und für Leute von den Stadtwerken oder für Postboten, die vorbeikommen. Die fragen uns immer wieder, was ist das denn hier ganz genau? Also ihr seid hier alle so wie eine große Familie. Und wir erklären das dann immer ganz kurz, dass das wie so eine große christliche Kommune ist. Und interessant. Und nicht wenige von diesen Leuten, die das mal gesehen haben, haben uns schon gefragt, boah, ich würde gerne mit dabei sein. Ich würde auch gerne so wohnen. Habt ihr noch eine Wohnung frei? Und also das ist das JMG-Haus, das große Gemeinschaftshaus, wo wir wohnen. Wir haben zwei Kinder. Linda, die wird jetzt 6 und Theo, der wird 9. Die reisen mit uns über den ganzen Globus, wann immer wir unterwegs sind. Ich glaube, ich habe das hier auch schon mal erwähnt, aber bei Theo kommen jedes Jahr und bei Linda auch neue Länder mit dazu. Ich glaube, mittlerweile sind es über 25 Länder bei den beiden Kindern, wo sie schon mit uns gewesen sind. Ja, und wir lieben unsere Arbeit, wir lieben das, was wir tun, wir lieben das Leben als Verkündiger. Und ganz, ganz ehrlich, das ist das coolste, abenteuerlichste, schönste Leben, was es gibt. So. Es musste mal gesagt werden. Und ich weiß, dass auch hier von euch einige, sind einige hier heute Morgen auch, die hier sitzen und mir zuhören. Und du hast vom Heiligen Geist eine Berufung empfangen, das Evangelium in die Nationen zu bringen. Und du spürst, wie Gott dich herausruft, auch in den vollzeitlichen Dienst. Und ich möchte dich ganz, ganz herzlich ermutigen, lass dich nicht zurückhalten. Vertrau der Stimme des Heiligen Geistes, vertrau auf Gott, alle Dinge sind möglich, dem der glaubt, geh mutig voran, lass dich nicht aufhalten, geh voran. Wenn der Herr dich ruft in den vollzeitlichen Verkündigungsdienst, dann lass dich nicht aufhalten, von welchen schlauen Stimmen auch immer, sondern vertrau auf den Heiligen Geist, das ist der sichere Grund, auf dem wir stehen. Amen? Okay, das war ja ein bisschen so, Amen. Ich meine das ganz ernst, wirklich. Natürlich, wir leben in einem Land hier in Deutschland und da laufen die Dinge nun mal so, wie sie laufen und man muss sich um seine Rente kümmern, man muss sich um seine Arbeit kümmern und man will ja niemanden auf der Tasche liegen und so weiter und so weiter. Das ist alles voll korrekt und voll richtig, aber wir dürfen das nicht über die Berufung vom Heiligen Geist stellen, wie wir hier in Deutschland halt die Dinge so regeln und wie es so läuft und so. Wenn du vom Heiligen Geist eine Berufung empfangen hast, dann musst du treu sein in dem. Wie könntest du nicht, wenn der Heilige Geist zu dir spricht? Okay, das soll es auch gewesen sein, erstmal von der Vorstellung. Einige von uns oder viele von euch kennen uns ja von zum Beispiel von der Schulung von der School of Supernatural Ministries, wo einige mit dabei gewesen sind, eine Schulung über die Gaben und die Kraft des Heiligen Geistes. Einige von euch sind vielleicht schon mal mit uns auf einem Missionseinsatz gewesen, ob hier in Deutschland oder irgendwo weltweit. Einige von euch haben ja auch gehört, dass Esther und ich oft in Nepal sind. Wir werden im Oktober auch wieder dort sein und in 2 Wochen, da werdet ihr für ein Team hier aus der Gemeinde auch beten, die dann zusammen mit mir für 2 Wochen in Nepal sein werden. Am 14. Oktober reisen wir aus. Und einige von euch haben ja auch gehört, dass wir diese Ballermann-Einsätze machen, diese Mallorca-Einsätze. Wer von euch hat noch nichts von den Mallorca-Einsätzen gehört, von den Ballermann-Einsätzen? Okay, nur ganz wenige, super. Aber ganz kurz, ich erkläre es nochmal. Wir reisen jedes Jahr im August, wenn die heißeste Zeit ist und die Hauptsaison in Mallorca. Wir reisen dorthin, um am Strand von Palma, am Ballermann 6, gegenüber vom Megapark, der größten Disco Europas, um dort ein Schild in den Strand zu rammen, wo drauf steht Beachgottesdienst. Und dann stellen wir uns dorthin in der Nacht, wenn die ganzen Besoffenen und die Verrückten da unterwegs sind und Party machen. Wir stellen uns dahin und dann predigen wir das Evangelium. Ganz laut, so laut wie wir können. Die letzten Jahre haben wir das immer ohne Verstärkeranlage gemacht, weil das nicht erlaubt ist am Ballermann. Letztes Jahr haben wir uns darum gekümmert, dass wir die Anlage aufbauen dürfen und wir haben von der Polizei die Genehmigung bekommen und wir durften jeden Abend die Lautsprecher voll aufdrehen und wir haben den ganzen Ballermann 6, Ballermann 5, Ballermann 4 beschallt mit der Predigt des Evangeliums und Tausende von Leuten haben uns gehört. Und das ist ja auch eine Entwicklung, wir haben dort eine Entwicklung hinter uns. Die ersten Male, wo wir dort waren, haben wir uns so gefürchtet. Wir haben diese Leute gesehen und wir haben gedacht, die wollen doch nichts davon wissen, was wir zu bringen haben. Die wollen doch das nicht hören, dass Jesus rettet, dass Jesus versöhnt, dass wer nicht an Jesus glaubt, ewig verloren ist. Die wollen doch Party machen. Und wir waren voll auf der, keine Ahnung, auf der Schiene, dass wir gedacht haben, wir müssen für die Leute mitdenken. So. Und haben uns dann nur sehr zögerlich hinausgewagt. Und das erste Mal, auch wo wir da am Strand standen und gepredigt haben, wir haben gedacht, okay, wir schauen mal, wir können ja vielleicht einfach so sagen, so Jesus liebt euch und er mag euch und hat einen Plan für euch, so ist doch gut, Leute, ist doch gute Botschaft, oder? So, und dann, ja, genau, ist super. Und wir sind dann immer mutiger auch geworden und haben gedacht, komm, lass uns hier nicht mit der Wahrheit hinterm Berg halten. Lass uns den Leuten reinen Wein einschenken. Das kommt gut am Ballermann. Reinen Wein einschenken. Lass uns den Leuten doch sagen, wie es wirklich ist. Und wenn sie uns dafür ablehnen und wenn sie dann weglaufen und wenn sie das nicht hören wollen, dann ist es einfach so, aber dann sind wir doch wenigstens treu gewesen in unserem Dienst. Und so haben wir uns dann mehr und mehr über die Jahre entschieden, einfach das Fass aufzumachen und zu sagen, worum es wirklich geht. Und jetzt auch in diesem Jahr, wo wir dort standen, wir haben angefangen zu predigen. Wir haben gesagt, Leute, wenn du nicht an Jesus glaubst, wenn ihr nicht an Jesus glaubt, dann geht ihr verloren. Eure Sünde trennt euch ewig von Gott. Und ihr werdet verloren sein und ihr geht in die Hölle, wenn ihr sterbt. Das ist die Wahrheit. Und nur durch den Tod Jesu am Kreuz, nur durch das, was Jesus für uns erworben hat, nur dadurch werden wir erlöst und nur dadurch kommen wir durch das Gericht Gottes hindurch. So, und das haben wir gepredigt. Und dann müsste man sich, hättet dabei sein müssen. Man schaut in die Gesichter von den Leuten und da ist nicht Ablehnung und Aggression und offensiv und so. Wenn du den Verlorenen die Wahrheit predigst in Liebe, dann nehmen die das auf. Du kannst selbstgerechte Leute, die würden sofort verschwinden und sagen, nee, will ich nichts mit zu tun haben. Hölle, Gericht, Verlorenheit, Verdammnis, so will ich nichts mit zu tun haben. Ich bin selber gut genug und ich brauche das alles nicht. So, aber Leute, die wissen, dass sie Verlorenen sind, Leute, die wissen, dass sie Erlösung brauchen, die saugen diese Wahrheit auf wie ein trockener Schwamm. Und die warten nur darauf, dass du sagst, wer ist auch mit dabei? Wer bekehrt sich heute Abend hier zu Jesus am Strand? Und wenn wir diesen Aufruf jeden Abend gemacht haben, dann sind die Hände hochgegangen. Und Leute haben sich für Jesus entschieden. Und darüber möchte ich heute Morgen auch mit euch sprechen. Ich möchte darüber reden, wie unser Glaube, wie unsere Nachfolge, wie unsere Beziehung zu Jesus heiß wird. Seid ihr dabei? Ja. Brennen für Jesus, ist das ein Thema? Ja. Okay. In Offenbarung 3, Vers 15 sagt Jesus zu der Gemeinde, ich wünschte, dass ihr heiß oder kalt wärt. Ich wünschte mir so sehr von euch, dass ihr heiß oder kalt werdet. Ihr seid es leider nicht. Ach, wenn ihr doch heiß wärt. Und in Lukas Kapitel 12, Vers 49 sagt Jesus auch, ich bin gekommen, um ein Feuer auf die Erde zu werfen und ich wünschte mir, dass es schon brennen würde. Jesus ist derjenige, der das Feuer bringt. Und wenn du nah an Jesus rankommst, wenn du mit Jesus zu tun hast und wenn du nah an Jesus rankommst, dann fängst du an zu brennen, dann wird es heiß in deinem Leben. In Jeremia 23, Vers 29, da steht auch, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, wie ein Hammer, der Felsen zertrümmert. Und das Wort Gottes ist Jesus, er ist das lebendige Wort, stimmt's? Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Johannes Kapitel 1, Jesus ist das lebendige Wort Gottes. Und dann sagt Gott in seinem Wort selber, ist mein Wort nicht das Feuer? Ist mein Wort nicht wie ein Feuer? Und Jesus ist das Feuer. Und wenn du nah an Jesus rankommst, wenn du zu Jesus kommst, dann fängst du an zu brennen. Und so ist es. Und wenn es kalt ist in deinem Herzen oder wenn es lau geworden ist, wie Offenbarung 3, Vers 11 auch sagt, ich wünschte doch, dass ihr heiß oder kalt wärt. Aber jetzt seid ihr lau, ihr seid so ein bisschen dabei. Ich wünschte doch so sehr, dass ihr heiß wärt, sagt Jesus. Und dann sagt er, auch in der Offenbarung, ihr habt die erste Liebe verlassen. Ihr habt die erste Liebe verlassen und deswegen kehrt um und tut die ersten Werke. Tut Buße und tut wieder die ersten Werke. Und es geht darum, dass wir heiß sind für Jesus. Amen. Brennen für Jesus. Matthäus 3, Vers 11, Johannes der Täufer sagt das auch selber über Jesus. Matthäus 3, Vers 11, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, mit Wasser zur Umkehr. Es kommt aber einer nach mir, Jesus nämlich, es kommt einer nach mir und ich bin nicht wert, ihm die Schuhriemen zu lösen. Der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und das Leben als Christ, das Leben in der Nachfolge ist heiß. Das brennt in unseren Herzen. Das Evangelium brennt, die Liebe zu Gott, die brennt. Und wenn das nicht so ist, dann kann es daran liegen, dass du nicht nah an Jesus bist. Und heute Morgen möchte ich einfach die Gelegenheit geben, in ein paar Minuten, dass diejenigen von euch, die ganz neu eine Entscheidung für Jesus treffen wollen in ihrem Herzen, dass sie heute Morgen die Gelegenheit dafür bekommen und dass es wieder heiß wird in deinem Leben und dass du brennst. Okay? In ein paar Minuten. Lass mich noch kurz ein paar Sachen sagen. Bevor es soweit ist. Es gibt einiges, was der Herr tun will in der letzten Zeit. Und in dieser Zeit leben wir gerade. Alles läuft darauf hinaus, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Wusstest du das? Ja? Okay, das ist nicht jedem klar. Ich habe von einem Glaubensgrundkurs gehört, vor einiger Zeit, ist schon länger her, da waren einige Frauen zusammen in diesem Glaubensgrundkurs und auch christlich sozialisiert und waren auch in der Kirche gewesen und so weiter. Und dann am Ende von diesem Glaubensgrundkurs wurde dann noch ein Lied zusammengesungen und in dem Lied ging es dann darum, das Lied, vielleicht kennt ihr das, Jesus, wir warten auf dich, du wirst kommen nach deiner Verheißung. Habt ihr das schon mal gehört? Ja, ein altes Lied. So, und dieses Lied wurde gesungen, Jesus, wir warten, du wirst wiederkommen, wir warten auf dich, nach deiner Verheißung wirst du wiederkommen. Und dann stellte eine Frau in dieser Runde die Frage, hä, der kommt nochmal wieder? Wie? So. Und das ist eine wichtige Botschaft, die gepredigt werden muss und die auch ganz neu auch in unseren Gedanken präsent sein muss. Jesus kommt wieder und die Zeit ist kurz. Einige von euch auch auf die Gefahr hin, dass ich das schon oft erzählt habe, vielleicht sogar hier in der Gemeinde, kann ich mir sogar vorstellen. Ich war ja in der Mongolei schon öfter und habe dort auch gepredigt. Und da gab es eben auch Leute, die das noch nie gehört hatten, das Evangelium. Und der eine alte Mann, dem wir dann das Evangelium gepredigt haben in seinem Zelt, der hat dann auch gefragt, als wir dann erzählt haben, ja, und Jesus ist von den Toten auferstanden und er lebt und er ist real und er vergibt heute Schuld und wenn du Jesus nachfolgst, bekommst du ein neues Leben und wirst gerettet. Wow, willst du das? Ja, ich will das. Und er hat sein Leben Jesus gegeben. Und dann hat er gefragt, und wo kann ich diesen Jesus jetzt treffen? Wo ist er denn? Und dann haben wir gemerkt, ach du liebe Zeit, wir haben ja noch gar nicht alles erzählt. Ja, Jesus ist in den Himmel aufgefahren und dann standen seine Jünger dort mit offenem Mund, starrten in den Himmel. Dieser Jesus, der vor euch her gen Himmel gefahren ist, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen, haben die Engel dann zu denen gesagt. Jesus wird wiederkommen, eines Tages. Es wird eine laute Posaune erschallen, einen Wahnsinnskrach geben. Und die Elemente werden zergehen, der Himmel wird zusammengerollt, wie eine Schriftrolle steht in der Bibel. Alles wird vergehen, der Himmel und die Erde werden komplett erneuert. Es gibt einen neuen Himmel, eine neue Erde. Jesus kommt wieder, er richtet sein Reich auf unter uns für immer. Und das ist das, worauf es hinausläuft. Und wir sind jetzt gerade in einer Zeit, bevor das passiert. Jesus wurde gekreuzigt. Jesus ist von den Toten auferstanden. Das ist geschehen. Das Zentrum der Weltgeschichte, das Kreuz auf Golgatha. Das ist geschehen. Und seit 2000 Jahren weisen wir darauf hin und leben diesen Auftrag, Matthäus 28, dass wir in alle Welt gehen, dass wir in alle Nationen gehen und den Völkern das Evangelium bringen. Und wir werden getauft mit dem Heiligen Geist, wie Jesus selber verheißen hat. Und es brennt in unseren Herzen. Und wir leben jetzt in dieser Zeit, wo wir darauf warten und uns darauf vorbereiten, dass Jesus wiederkommt. Das ist die Phase, in der wir uns befinden. Viele sagen Endzeit dazu. Ich weiß gar nicht, ob das ein biblischer Begriff ist, ich glaube nicht. So, man sagt Endzeit dazu. Jesus ist gekreuzigt worden, er ist von den Toten auferstanden, er hat den Tod, das Grab, die Hölle, den Teufel besiegt. Er vergibt Schuld. Alle, die an Jesus glauben, werden versöhnt mit dem Vater und empfangen den Heiligen Geist. Wir werden zu seinen Kindern und wir werden leben, selbst wenn wir sterben. Und eines Tages wird Jesus wiederkommen und darauf warten wir. Und wir als seine Gemeinde, die in dieser Zeit leben, wir sind dazu berufen, uns selber vorzubereiten und die Nationen vorzubereiten, dass Jesus wiederkommt. Und es gibt etwas, das wir tun können, um uns vorzubereiten auf Jesu Wiederkunft. Und das ist das, was Jesus in Offenbarung sagt. So kehre nun um und tue die ersten Werke. Es geht nicht darum, immer was Neues zu machen. Ich habe auch das Gefühl, dass ich hier heute Morgen wieder das Gleiche predige, wie ich sonst schon oft gepredigt habe, vielleicht sogar hier. Also ich habe eigentlich sowieso immer nur eine richtige Botschaft. So, und Paulus sagt das ja selber auch, dass ich euch immer wieder das Gleiche erzähle, verdrießt mich überhaupt nicht. Und es gibt eigentlich auch nur eine Botschaft und das ist Jesus. Amen. Es gibt nur eine Botschaft. Es ist wichtig auch, dass wir natürlich lernen und dass wir wachsen im Glauben und so weiter. Das ist voll wichtig, da stehe ich auch voll zu. Aber die Botschaft, die uns immer wieder ergreifen muss und auch immer wieder sonntags auch ergreifen muss, ist diese Botschaft, kehre um, tue die ersten Werke, kehre um zur ersten Liebe, werde wieder heiß, werde brennend für Jesus. Und wenn du nämlich brennst, dann ist das ansteckend für die Leute um dich herum. Feuer sind immer sehr attraktiv. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber Feuer sind einfach nur fantastisch. Letztes Jahr im November habe ich eine Woche Auszeit gekriegt. Meine Frau hat gesagt, ey, voll cool, mach doch mal eine richtige Woche Auszeit und fokussiere dich nochmal neu und so. Und dann bin ich auf unsere Hütte nach Norwegen gefahren. Und es war Ende November, es war schon richtig, richtig kalt, Schnee lag da auch schon. Und wir haben dort in unserer Hütte in Norwegen haben wir einen richtig schönen Kamin, so einen Ofen halt. Und da habe ich dann Feuer drin gemacht. Ich habe das auch auf Instagram gepostet. Einige von euch haben es, glaube ich, geliked. Und ich saß dort gefühlt 7 Tage, 7 Nächte vor diesem Feuer und habe da reingeguckt und habe gesehen, wie das geknistert hat und wie die Flammen da rauskommen. Und es ist einfach nur schön, da reinzuschauen und sich wärmen zu lassen. Und es ist super interessant, wie sich das dann verändert und wie das klein wird und wieder groß wird und wie es brennt und wie wenn man da was Neues reinlegt, wie schnell das dann wieder in Brand gerät. Geht's euch auch so? Feuer sind interessant, oder? Wenn man Lagerfeuer oder in einer Feuerschale bei sich im Garten Feuer anzündet, jetzt im Herbst, Stockbrot macht oder was auch immer, und man setzt sich da drumherum, das ist sehr kommunikativ und sehr gemütlich, sehr sozial. Man sitzt dort, schaut in das Feuer hinein und wird einfach nur ja, von diesem Feuer angesprochen und begeistert. Und genauso soll das mit deinem Leben auch sein. Wenn du brennst, wenn du für Jesus brennst, dann kommen die Leute und schauen, was sich in deinem Leben tut und wollen sehen, wie sich das verändert und starren dich an und wollen wissen, was da los ist und bleiben da sitzen, gefühlt 7 Tage, 7 Nächte, um das mitzukriegen, was passiert. Wesley, ich glaube, das habe ich hier auch schon mal gesagt, ich habe heute richtig viele Flashbacks. Aber Wesley, der die Methodisten gegründet hat vor über 200 Jahren in England, der wurde mal gefragt, was ist denn los, dass die Leute zu dir hinströmen, wenn du auf dem Marktplatz predigst und warum hören sie dir zu, warum strömen die denn da alle hin und hören dir zu und wollen das wissen, was du zu sagen hast, haben die Pfarrer gefragt und die Pastoren, deren Kirchen leer waren. Und dann hat er gesagt, auf Englisch, I set myself on fire and people come to see me burn. Also auf Deutsch, ich setze mich in Brand und die Leute strömen dann zusammen, um mich brennen zu sehen. Und genau so ist das. Jesus will, dass du heiß bist, dass du brennst für ihn, dass dein Leben eine Flamme ist, dass du ein lichterloh brennendes Licht bist in dieser Zeit, um die Nationen, dein eigenes Leben, aber auch die Nationen vorzubereiten auf Jesu Wiederkunft. Amen? Seid ihr noch da? Okay, voll cool. Also, normalerweise sage ich das dann auch immer irgendwie ab einem bestimmten Moment, wo ich dann so sage, tut mir leid, dass ich euch hier heute Morgen so prügel. Es tut mir natürlich nicht wirklich leid, weil ich weiß, dass die Wahrheit und auch die Wahrheit in Liebe gebracht so, und das verändert uns, das bringt uns voran und das zieht uns zu Jesus. Aber dennoch kann ich mir vorstellen, dass das natürlich auch im Herzen wehtut. Mir geht es zumindest so, wenn ich die Wahrheit höre, immer wieder neu auch, und mich das ins Herz sticht, da merke ich, oh, das ist wahr, das ist richtig und da will ich hin zurück. Okay, ich will gar nicht mehr viele Worte jetzt machen. Es gibt einige Dinge, die Jesus uns prophezeit hat, die geschehen werden in der letzten Zeit. Auf einiges doch will ich eingehen noch. Also Joel Kapitel 3, eine ganz bekannte Stelle, Joel Kapitel 3, Vers 1 bis 5. Ihr habt es bestimmt schon mal gelesen, eine meiner Lieblingsstellen. Ich liebe das so sehr. Es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott der Herr. Joel Kapitel 3, haben wir das, Finn? Joel Kapitel 3, Vers 1 bis 5. Es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott der Herr. Da will ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Auf alles Fleisch. Nichts bleibt mehr davon ausgenommen. Und eure Söhne und Töchter sollen den Heiligen Geist empfangen, sie sollen prophezeien und weissagen, Alte und Junge sollen weissagen, damit sind Männer und Frauen gemeint. Ich liebe diese Stelle. Das ist auch das, was Petrus dann in Apostelgeschichte 2, als er die Pfingstbotschaft bringt, als die Feuerflammen auf das Haupt von jedem gekommen sind und sie alle angefangen haben zu brennen für Jesus. Da hat er auch diese Stelle genommen und dem Volk Israel gepredigt. Wisst ihr, das, was hier geschieht, dieses Feuer, was jetzt brennt, das ist das, was in Joel Kapitel 3 prophezeit ist. Es wird geschehen in den letzten Tagen, da werde ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und das ist das, was jetzt gerade auch geschieht. Amos Kapitel 9, Vers 11 und auch Sacharja 12, Vers 10, da steht auch, da möchte Gott etwas tun in der letzten Zeit, wo wir jetzt gerade leben. Und zwar steht dort, in der letzten Zeit, in dieser letzten Zeit will ich die verfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ich will ausgießen über euch den Geist der Gnade und des Gebets. Habt ihr das schon mal gelesen? Die verfallene Hütte Davids. Da geht es nicht um die Gemeinde, die es hier ja auch gibt, hier bei uns in der Nähe, Hütte Davids heißen die, sondern da geht es um einen Ort der Begegnung mit Gott, wo 24/7 Gebet und Anbetung stattgefunden hat. Diese Hütte Davids, dieses Zelt Davids, das ist das, was David bei sich im Palasthof aufgebaut hat, dieser Ort, wo nur die Bundeslade drin war und wo er einige Leviten und Vollzeitbeter angestellt hat, die rund um die Uhr in diesem Zelt waren, wo David mit Gott geredet hat, die einfach nur Anbetung und Gebet und Lobpreis zu Gott gebracht haben. Und Gott sagt in seinem Wort in der letzten Zeit, oh, das hat mir so gut gefallen mit David, was er da gemacht hat. Dieses Zelt der Begegnung, diese Hütte Davids, das hat mir so gefallen, das will ich in der letzten Zeit wieder aufbrechen lassen. Und mir geht das so, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, Anbetung und vor Gott sein und im Gebet sein, das ist das Zentrum unseres Lebens. Das ist das, worum sich alles drehen muss. Ständig mit Gott verbunden sein, in deinen Gedanken zu beten, anzubeten. Ich habe das irgendwann mal angefangen zu lernen auch und zu üben, weil ich habe irgendwie ein schlechtes Gewissen gehabt zwischendurch. Schlechtes Gewissen ist komisch, aber ich habe so ein schlechtes Gewissen gehabt, weil manchmal lag ich abends dann im Bett und habe gedacht, wie oft heute und wie lange heute habe ich denn Gott vor Augen gehabt? Habe ich denn an Gott gedacht oder war ich mit Gott verbunden? Und ja, schlechtes Gewissen ist doof gesagt jetzt oder so. Aber ich habe gedacht, irgendwie will ich, dass sich das ändert. Ich will doch alle Zeit mit dem Herrn verbunden sein. Ich will doch alle Zeit Jesus vor Augen haben. Er ist doch das Zentrum meines Lebens. Das soll doch nicht nur ein Lippenbekenntnis sein. Und ich habe dann irgendwie gedacht, ich will aber den ganzen Tag über verbunden sein mit Gott. Und ich bin da selber immer noch drin, aber ich will das lernen, den ganzen Tag über in Gedanken und mit meinen Gefühlen, auch mit meinen Worten und auch wenn ich mit mir selber rede, ich rede nicht mit mir selber, sondern ich rede dann mit dem Herrn, dass das einfach den ganzen Tag über stattfindet. Ich merke das ganz oft, dass wenn ich dann alleine bin, wenn ich nicht mehr mit Leuten zusammen bin, zum Beispiel auf dem Klo, wenn ich dann dort bin, dann fange ich an zu beten oder ich merke dann, dass ich bete und dass ich dann so vor mich hinrede, weil ich nicht mehr mit Leuten zusammen bin. Und denke, okay, das ist cool, da will ich hin. Ich will den Herrn alle Zeit vor Augen haben. Ich habe sogar einen Freund, der wacht ab und zu nachts auf davon, dass er zu laut gebetet hat. Der weckt sich dann selber auf in seinem Bett, weil er zu laut gebetet hat. Und auch das ist eine Dimension, wo ich gerne rein will und wo Gott sagt, ich will das auch in meinem Volk, ich will das in meinem Volk, dass sich das wieder Bahn bricht, dass in dieser letzten Zeit, wenn sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, dass sie das Haus des Gebets für alle Völker sind und dass diese verfallene Hütte Davids wieder aufgerichtet wird und dass aus meinem Volk 24/7 rund um die Uhr Gebet und Anbetung und Lobpreis aufsteigt. Wisst ihr, wir sind als Gemeinde zur Anbetung berufen, zum Gebet. Wusstet ihr das schon? Das ist unsere Aufgabe. Ich muss mir das auch immer wieder sagen, auch als Evangelist und als Missionar. Das Endziel, das, was Gott wirklich will mit uns und mit dieser Erde, das, worauf es hinausläuft, ist ja nicht, dass die ganze Erde nur gerettet wird. Das ist Teil der Sache, der Strategie, aber das, worauf es hinausläuft, ist, dass wir alle am gläsernen Meer stehen. Eine riesige Menschenmenge, so groß, die niemand zählen kann, angetan mit weißen Gewändern und Palmzweigen in ihrer Hand, die Tag und Nacht und in alle Ewigkeit heilig, heilig, heilig rufen, dem auf dem Thron. Habt ihr gelesen in der Offenbarung schon mal? Das ist die Vision, die Gott sieht für diese Erde, dass wir alle Jesus anbeten, der auf dem Thron sitzt, in alle Ewigkeit, dass wir vor ihm stehen. Und weil das noch nicht real ist auf der Welt und weil die Menschen noch nicht Jesus anbeten, deswegen wird Evangelisation und Mission gebraucht. Lauren Cunningham hat das, glaube ich, gesagt, oder George Ferber, einer von den ganz großen Missionsaposteln. Der hat gesagt, Mission exists because worship doesn't. Die Mission gibt es deswegen, weil die Völker nicht Gott anbeten. Deswegen gehen wir in die Nationen, um ihnen das Evangelium und die Versöhnung mit Gott zu bringen, damit sie wieder Jesus anbeten. Und das möchte Gott tun, den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen über uns und die verfallene Hütte Davids aufrichten. Und Jesus hat dasselbe auch gesagt, es kommt die Zeit, zu der Frau, mit der er sich dann theologisch unterhalten hat in Samaria, es kommt die Zeit, da werden die wahren Anbeter, und diese Zeit ist jetzt schon da, es kommt die Zeit und sie ist jetzt schon da, da werden die wahren Anbeter den Vater anbeten, nicht nur dort auf diesem Hügel oder in Jerusalem oder irgendwo, wo ein heiliger Ort ist oder in der Gemeinde oder vor einem Kreuz oder so. Es kommt die Zeit, wo die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn der Vater sucht solche Anbeter, die ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Und zwar alle Zeit. Jetzt beten und nie wieder aufhören. Amen. Okay, oh, ich habe noch so viel zu sagen. Ich weiß nicht, ob ich das alles schaffen werde. Ganz kurz noch. Malachi Kapitel 3, Vers 24. Auch etwas, was Gott in der letzten Zeit tun will. Kommen die Bibelverse da oben eigentlich an, Finn? Funktioniert das? Malachi 3, Vers 24. Ihr könnt euch gerne, du kannst ruhig da stehen lassen, auch, das ist gut. Normalerweise beamen wir das ja an, aber das sind so viele Bibelstellen hier heute Morgen. Ihr könnt euch das gerne einfach nachher abfotografieren und das zu Hause auch nochmal nachlesen, worum es da geht. Malachi 3, Vers 24. In der letzten Zeit will Gott das Herz der Väter zu den Söhnen bekehren und das Herz der Söhne zu den Vätern. Das ist auch etwas, was Gott tun will in unserer Zeit. Und das hat ganz, ganz viel mit Einheit zu tun. Lass mich dazu kurz etwas sagen. Wir haben jetzt hinter uns fast 2000 Jahre, es sind mittlerweile fast 2000 Jahre in der Gemeinde Jesu Differenzen und Streitereien und Parteiungen. Und ganz, ganz viel vom Neuen Testament, ganz viel von dem, was Paulus schreibt, behandelt dieses Thema, dass wir uns eben nicht in Streitereien und Entzweiungen, Parteiungen und so weiter hineinbegeben, dass wir nicht uns voneinander trennen und dass nicht die Hand zum Fuß sagt, ich brauche dich nicht, oder der Bauch zum Hals sagt, ich brauche dich nicht oder so, sondern wir sind ein Leib, wir gehören zusammen. Und die Gemeinde, das ist der Leib Christi. Wir sind die Familie Gottes. Und es ist in allererster Linie es ist erstmal eine Tatsache, dass wir eins sind in Jesus. Wir sind nämlich nicht voneinander getrennt. Wir glauben das nur oder wir leben so, als ob wir voneinander getrennt wären. Aber in Jesu Augen sind wir sowieso ein Leib. Wir gehören zusammen. Und da gibt es keinen Unterschied. Und da möchte ich euch heute Morgen auch und uns alle hier ganz, ganz krass ermutigen, dass wir keine Streitereien und keinen Zwist und keine Parteiungen und so weiter in unser Leben reinkommen lassen, dass keine Bitterkeit aufwächst, weil Gott will in der letzten Zeit, dass wir eins werden und dass wir mehr als je zuvor eins sind und ein Leib sind. Das Reich Gottes, das sage ich heute nicht, das machen wir ein andermal. Und das letzte noch, vierter Punkt. Das, was Gott in der letzten Zeit tun will, ist Matthäus 24, Vers 14. Dieses Evangelium vom Reich wird gepredigt werden auf der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Habt ihr schon mal von der Last Languages Campaign gehört? Von Wycliffe? Wycliffe, das sind die Bibelübersetzer, die Bibel in alle Sprachen auf der Welt übersetzen. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, bis 2025, das sind jetzt noch 6 Jahre, sie haben sich zum Ziel gesetzt, bis dorthin die Bibel in jeder Sprache des Planeten übersetzt zu haben. In jeder Sprache, die gesprochen wird. Und das ist die sogenannte Last Languages Campaign. Und als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, es geht jetzt wirklich dem Ende entgegen. Diese großen Missionsgesellschaften, die beschäftigen sich mit dem Abschluss der Arbeit. Wir wohnen ja auch im Haus mit ganz vielen Studenten und im Moment ist ja auch Abschlussphase. Einige schreiben ihre Bachelorarbeiten und Masterarbeiten und Prüfungen und so weiter und es geht für viele dem Ende entgegen und das ist ein ganz interessantes, krasses Gefühl. Es erfordert nochmal enorme Anstrengung, gerade zum Ende hin. Also man muss sich nochmal richtig aufraffen und nochmal alles bringen und schlaflose Nächte, Schweiß und Tränen gehören mit dazu und wir leben aber in dieser Zeit, kurz bevor das Ende kommt, wo das Evangelium gepredigt wird auf der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und sogar Wycliffe machen jetzt diese Last Languages Campaign. Ich habe mir hier, das ist eine aktuelle Missionsstatistik, die ich mir hier nochmal rausgesucht habe, für die es interessiert, wie viel denn im Moment einfach an Wachstum weltweit im Reich Gottes zu finden ist. In Jesaja 9, da steht auch, dass wenn der Messias kommt, dass sein Reich sich ausbreitet und dass die Ausbreitung seines Reiches kein Ende haben wird. Schon mal gelesen? Die Ausbreitung, the extension of his kingdom knows no end. Kein Ende der Ausbreitung seines Reiches. Und die Gemeinschaft der Jünger Jesu, diese Bewegung des Christus, diese Bewegung von Jesus, das ist die am schnellsten wachsende Bewegung auf dem Planeten. Es gibt nichts, was schneller wächst. Und jeden Tag werden ungefähr, ganz grobe Schätzungen und sehr vorsichtig jetzt erstmal, also nicht übertrieben, sehr vorsichtig, ungefähr 15.000 Leute werden jeden Tag getauft auf der Erde. 15.000 Menschen, die nicht nur einfach aus einem Gefühl heraus sagen, ja, finde ich Jesus auch ganz gut oder so, sondern die ganze Sache mit Gott machen und die sich versöhnen lassen mit Gott und die sagen hundertprozentig, ich sterbe jetzt mit Jesus und werde ein neues Leben mit ihm leben. 15.000 Menschen. 180 neue Gemeinden werden alle 24 Stunden gegründet auf der Welt. 180 neue Gemeinden. Wer sich für Mathe interessiert, kann das ja mal ausrechnen, wie viel das dann pro Jahr sind. Und das ist was Jesus prophezeit hat in Matthäus 24, Vers 14. Das Evangelium vom Reich wird gepredigt werden auf der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Cool? Alright. Was aber auch passiert, was Jesus auch gesagt hat, auch in Matthäus 24, das ist, was auch in der letzten Zeit nämlich passiert. Und damit müssen wir uns auch beschäftigen. Und das ist ganz, ganz wichtig für uns als Gemeinde auch zu wissen. Das ist ganz wichtig für die Herde Gottes. Wir werden natürlich hören von Kriegen, von Naturkatastrophen, von Hungersnöten. Matthäus 24 ist das alles. 24, Vers 6 und auch Vers 5. Falsche Christusse, falsche Propheten, die aufstehen. Leute, die sagen, ich bin Jesus, ich bin Christus, folgt mir nach, ich bin der Messias. Und sie werden viele verführen und durch diese Verführung werden viele vom wahren Glauben und vom Evangelium abfallen. Und wir haben das bei uns auch in Deutschland. Immer wieder, wenn ich mit Leuten rede, was denen wichtig ist im Herzen, die haben nicht Christus im Herzen. Das sind alle möglichen anderen Christusse, Erlöser in ihrem Herzen. Aber nicht der Herr selber, nicht Jesus. Aber viel, viel krasser ist das zum Beispiel in Nepal. An dem Nepal-Infoabend habe ich das erzählt, aber nicht, als wir hier von dem Nepal-Einsatz berichtet haben. Aber für euch nochmal, die das noch nicht gehört haben, es gibt in Nepal mittlerweile eine Bewegung, das kommt aus Korea. Nicht alles, was aus Korea kommt, ist gut. Da gibt es also eine Bewegung, wo ein Mann, der ist mittlerweile schon richtig alt, wo der sagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass er es ernst meint, ich weiß es nicht, der sagt, ja, ich bin Jesus, ich bin wiedergekommen und ich bin Jesus, ich bin der Christus, folgt mir nach, glaubt an mich. Und er ist auch verheiratet und seine Frau nennt sich Heiliger Geist. Und wir denken, was, wie bescheuert, das glaubt doch niemand, das ist doch blöd. Vor allem, weil das so ein alter Mann ist und der sowieso bald stirbt. Das glaubt doch niemand. Aber das stimmt nicht. Wenn die Gemeinde gerade gegründet ist und wenn viele anfangen, an Jesus zu glauben und noch nicht wirklich fest gegründet sind im Wort und im Evangelium, dann kommen solche Leute daher und sagen, ich bin Jesus, der von den Toten auferstand. Ich bin Jesus, der wiedergekommen ist. Glaubt an mich und folgt mir nach. Und dann glauben die das. Ich war da in einer Gemeinde und es war eine ganz normale Gemeinde, so wie hier auch. Und nach dem Gottesdienst kommen ein paar Jugendliche zu mir hin und wollen mit mir sprechen und fragen, ob ich Jesus auch schon getroffen habe. Und dann sage ich, ja, klar, also ich bete dann und ich habe den Herrn vor Augen. Das habe ich gemeint, dass sie das damit meinen. Ich würde den auch so gerne mal sehen, aber ich habe kein Geld, um nach Korea zu fliegen. was meinst du? Hä? Nochmal, das musst du mir nochmal erklären. Worum geht's da gerade? Und die haben allen Ernstes geglaubt, dass Jesus in Korea lebt. Und sie wollten da so gerne hin und Jesus besuchen und ihn anbeten. Und wir lachen natürlich darüber, ne? Aber für die war das real. Das war eine Tatsache. Wir können uns das kaum vorstellen. Und Jesus hat das gesagt in Matthäus 24. Für viele Menschen auf der Erde ist das so. Das ist real. Das sind reale Gefahren. Dass Menschen aufstehen und sagen, ich bin Jesus, folgt mir nach. Wir glauben das natürlich nicht, wenn das jemand sagt. Aber wir sind, ja gut, viele von uns sind festgegründet im Wort. Aber genau, also wir können uns das nicht vorstellen. Aber für viele ist das so. Okay, und dann sagt Jesus auch in Matthäus 24, Vers 12, ganz, ganz wichtig für uns heute. Es wird geschehen in dieser letzten Zeit, bevor ich wiederkomme, dass die Liebe in vielen erkaltet. Die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, die Sünde wird überhand nehmen. Und die Liebe wird deswegen in vielen erkalten. Und da ist von uns die Rede, von seinen Jüngern, von seinen Nachfolgern. Weil die Sünde so groß wird, weil die Ungerechtigkeit so groß wird, weil wir schier verzweifeln, erkaltet die Liebe in unseren Herzen. Aber das ist nicht das, was Jesus will. Jesus will, dass wir brennen. Jesus will, dass du brennst. Jesus will, dass dein Leben heiß ist. Jesus will nicht, dass deine Liebe kalt ist. Jesus will auch nicht, dass die Ungerechtigkeit in deinem Leben dich sowas von überwältigt, dass du ihn aus den Augen verlierst und dass du die Liebe und den Glauben an ihn verlierst. Das ist nicht das, was der Herr will. Gott ruft dich heute Morgen, wenn du in deinem Herzen, wenn du merkst, dass es kalt geworden ist in deiner Nachfolge, wenn du merkst, dass es nicht mehr brennt. Gott ruft dich heute Morgen zurückzukommen zu ihm. Vielleicht können die Musiker auch schon nach vorne kommen. Ich möchte jetzt einfach zum Ende kommen. Und es soll heute Morgen die Möglichkeit geben, für dich eine Entscheidung zu treffen, sich noch einmal ganz neu Jesus hinzugeben, dein Leben Jesus zu weihen. In der Offenbarung sagt es Jesus, ich habe es am Anfang schon gesagt, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt, sagt er zu der Gemeinde. Ich mag das nicht, liebe Gemeinde, dass du die erste Liebe verlässt. So bedenke nun, wovon du abgefallen bist, bekehre dich, tue Buße und tue die ersten Werke. Was sind denn die ersten Werke? Was ist das? Umkehr und Glauben. Als Jesus umhergezogen ist und das Reich Gottes gebracht hat, da hat er gesagt, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das sind die ersten Werke. Und das sagt Jesus auch zu der Gemeinde in der Offenbarung. Das sagt Jesus auch zu dir heute Morgen. Wenn dein Herz kalt geworden ist, wenn es nicht mehr brennt in dir, deine Liebe zu Jesus kalt geworden ist, sagt Jesus, so kehr doch um, bedenke, wovon du abgefallen bist, kehre um und tue die ersten Werke. Tue Buße und glaube neu an das Evangelium. Und dazu möchte ich hier heute Morgen hier in unserer Gemeinschaft aufrufen. Wir sind Brüder und Schwestern, wir sind ein Leib, wir gehören zusammen, wir sind eine Familie. Und heute Morgen möchte ich, dass für alle die von euch, die das wollen im Herzen, dass da eine Chance ist, umzukehren und nochmal neu zu starten mit Jesus.